Wegzugssteuer. Ich habe schon wieder Puls.
Wenn du einen Berater hast, der nur damit kommt und eine Bewertung aufruft, wo du sagst, das passt nicht, dann wechsel den Berater. Ich möchte jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber als Gesetzgeber ist es ein Low-Hanging Fruits.
Ja. Ich kann ja nicht auswandern wegen Wegzugssteuer, ist eigentlich Quatsch.
Wir haben noch für jeden Fall eine Lösung gefunden, die ihm nicht steuerlich das Rückgrat bricht.
Willkommen bei Entscheidung Auswanderung.
Du triffst im Leben drei große Entscheidungen. Mit wem verbringst du es? Wie verdienst du dein Geld? Und wo willst du leben?
Wir geben dir ein vollständiges und ehrliches Bild der steuerlichen, unternehmerischen und emotionalen Konsequenzen einer Auswanderung.
Damit du die richtige Entscheidung triffst.
Hallo Michael.
Servus Florian.
Michael, ich höre immer wieder, ich will ja unbedingt auswandern und ich will und oh, das wäre so schön, aber ich kann nicht, Wegzugssteuer so, es geht einfach nicht. Wie ist denn das? Kann das sein?
Wir finden für jeden Fall eine Lösung, aber jeder Unternehmer, der auswandert, löst Wegzugssteuern aus. Und um das im ersten Schritt schon mal einzuordnen, es gibt Wegzugssteuern, ich rede bewusst von Wegzugssteuern und nicht von Wegzugsbesteuerung, auf verschiedenen Ebenen. Die Wegzugsbesteuerung, die jeder so ein bisschen im Kopf hat, ist, du hast eine GmbH, dir gehören die Anteile im Privatvermögen und als Privatperson wanderst du aus. Damit gehen die Anteile ins Ausland und das löst eben auf diese Anteile Wegzugsbesteuerung aus. Das ist aber eher ja, fast schon das kleinere Übel, weil die Steuer ist auch ein bisschen kleiner. Ganz normal, Teilerkünfteverfahren, roundabout 26-28% Steuersatz.
Sorry, also ich habe so mehrere Fragen im Kopf. Die erste Frage ist, wer muss Wegzugssteuer zahlen? Und dann wäre die Frage, wie viel und so weiter und so fort. Fangen wir vielleicht doch mit wer einmal an. Wer muss Wegzugssteuer zahlen? Ein Unternehmer, der auswandert und Anteile an einer GmbH hält und die Anteile quasi ins Ausland nimmt. Das ist der erste
Genau, Fall, das, ist, das ist, also wir haben im Wesentlichen drei Arten von Wegzugssteuern. Und das ist die erste Art, die jeder im Kopf hat.
Ja.
Die zweite Art, die ich dir gleich zeige, ist die viel wichtigere, aber lass uns kurz bei der bleiben.
Okay.
Wegzugsbesteuerung trifft tatsächlich nur jemanden, der wesentliche Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft hat, um kurzen Steuernerd-Exkurs zu machen. Mindestens 1% in den letzten 5 Jahren Anteile. Also das kann auch eine AG sein, das kann eine GmbH sein. Du musst die nicht zu 100% haben. Es reicht theoretisch auch, wenn du 10% hast. Wenn du zu 5% an einem Startup beteiligt bist, auch das löst schon diese Wegzugsbesteuerung aus. Die musst du als natürliche Person, als Privatperson zahlen, weil du Deutschland verlässt und damit die Anteile, die ja bei dir im Privatvermögen sind, quasi an dir festhaften und du diese mit ins Ausland nimmst.
Okay. Dann wäre die zweite Frage, wie viel?
Das ist die eine der drei Königsfragen, die wir uns immer stellen bei einer Auswanderung. Da geht es um die Unternehmensbewertung und da kommt dann ganz schnell dieser ominöse Faktor von 13,75 ins Spiel auf den Gewinn, also GmbH macht einen Gewinn, 100.000, Faktor 13,75 drauf, eine Bewertung von über 1,3 Millionen für die GmbH. Dieser Faktor von 13,75, den hat sich halt der Gesetzgeber irgendwann mal in seinem Elfenbeinturm ausgemalt. Aber ich glaube, dass 90% der Unternehmer da draußen, die uns zuhören, unterschreiben würde, wenn mir heute jemand diesen Faktor auf meinen Unternehmensgewinn zahlt, würde ich sofort verkaufen, weil es einfach unrealistisch ist, gerade im Bereich von KMU, kleinen, mittleren Unternehmen. Das kommt so ein Stück weit aus beim DAX und so weiter, da kann man das schon teilweise sehen bei den Unternehmen, dass die wirklich solche Multiplikatoren auf den Gewinn haben. KGV, Kurs-Gewinn-Verhältnis, hast du da regelmäßig im zweistelligen Bereich. Aber das ist bei uns nicht der Fall. Also, und dann muss man, und dann schauen wir halt in der Praxis genau hin, weil wir sagen, dieser Faktor ist Schwachsinn und diese Bewertung, die da rauskommt, ist Schwachsinn. Und ganz ehrlich, steht auch im Gesetz drin. Im Gesetz steht drin, wenn es zu offensichtlich unzutreffenden Ergebnissen führt, dann müssen wir uns danach nicht binden. Und das ist eigentlich schon mal der erste wichtige Punkt für dich da draußen, der du gerade zuhörst. Wenn du einen Berater hast, der nur damit kommt und eine Bewertung aufruft, wo du sagst, das passt nicht, dann wechsel den Berater, informier dich, wie auch immer. Das musst du nicht zahlen. Das ist schon mal der erste Takeaway. Und ich will jetzt heute nicht zu sehr in Unternehmensbewertung gehen, da machen wir eine separate Folge, weil das ein sehr, sehr breites Thema ist. Aber entscheidend ist, was du heute für, und wir sind jetzt gerade bei Anteilen einer GmbH und wir machen jetzt einfach einen einfachsten Fall, 100%. Du hast 100% Anteile an deiner GmbH. Du könntest, würdest die heute verkaufen und du bist überzeugt, wir nehmen wieder dieses Beispiel, wo wir jetzt 1,3 Millionen plus Bewertung hatten. Du bist überzeugt, du kriegst maximal 100.000, dann muss das der Wert sein, der am Ende der Steuer unterliegt. Und wenn du überzeugt bist, dieses Unternehmen ist zum Beispiel komplett an mir gebunden, ich würde niemals einen Käufer finden, und ganz ehrlich, das trifft auch wahrscheinlich auf die Mehrzahl der kleinen Unternehmer zu, dann muss das Ergebnis auch sein, dass die Bewertung null ist und keine Steuer auslöst. Dass wir da hinkommen, ist jetzt nicht ganz so einfach, weil wir müssen da jemanden überzeugen. Der sitzt beim Finanzamt, der hat nicht ganz so viel Ahnung, was in der Wirtschaft passiert. Der sieht nur diesen Faktor von 13,75, der schaut auf deine Zahlen und da geht sofort eine siebenstellige Betrag an. Also den musst du so ein bisschen an die Hand nehmen, dem musst du eine schöne Geschichte erzählen, das musst du sorgfältig dokumentieren, damit du deinen sehr, sehr, sehr niedrigen Wert bekommst. Aber der ist in 99% der Fälle ist der Wert immer niedriger, ja. Wenn es so einen hohen Wert kommt. Es gibt auch Fälle, wo es vereinfachte Ertragswertverfahren auf eine Null kommt, dann können wir es nutzen, aber wo es einfach zu hohen Werten führt. Und daraus leitet sich die Steuer ab. Das war ja deine Frage. Wir nehmen dann den Wert und jetzt bleiben wir bei den 100.000 Unternehmenswert. Darauf setzen wir dann die Steuer und dann sind wir so bei 26.000 bis 28.000 Euro Steuer, Wegzugsbesteuerung auf Ebene der natürlichen Person. Die musst dann du zahlen, weil du Deutschland verlässt.
Okay. Das ist ja auch wieder geil, dass ich das hier einfach eine, wenn man wenigstens mal 10 genommen hätte, ne? Aber mal 13,75, da fällt mir echt nichts mehr ein. Okay, also das heißt, wer muss Steuern zahlen? Erste ist, ich bin eine natürliche Person, die auswandert und die Anteile an einer deutschen Firma hat. Wie viel Prozent ist jetzt erstmal egal, ne? So. Und dann ist die Frage, was ist der Wert der Firma ohne mich? Also wenn ich nicht da bin, könnte ich die Firma verkaufen und es ist null, dann mit ein bisschen Glück kriegt man es auch wirklich auf null.
Genau.
Das ist zum Beispiel auch, davon habe ich noch nie gehört, das ist ja schon mal schön. So.
Ja, also vielleicht da nochmal, ich würde da immer so ein bisschen abgrenzen, also bis 150.000, 200.000 Euro Gewinn vor Unternehmerlohn, also ohne dass wir, da würden wir auch Geschäftsführergehalt dazu rechnen, würde ich fast immer davon ausgehen, dass ein Unternehmen keinen Wert haben sollte, weil es faktisch einem sehr guten Angestelltengehalt, einem angemessenen Unternehmerlohn entspricht. Einzige Ausnahme in solchen Szenarien, du investierst ohne Ende, bist ein Wachstumsunternehmen, Startup, entwickelst eine Software, SaaS-Unternehmen und so weiter. Amazon hat Jahrzehnte keine Gewinne gemacht. Da muss man schon mal in Einzelfällen genau hinschauen, aber in den meisten Fällen nicht. Ab 180.000, 200.000 Euro Gewinn.
Okay.
Das müssen wir uns genauer anschauen, da empfehle ich immer Gutachten und so weiter, weil da dann eben das so ein bisschen auseinanderfällt zwischen Bewertung mit dem Faktor und dem, was eigentlich am Markt realistisch wert sein sollte. Und ich habe auch schon Bewertungen gesehen, also oder was heißt gesehen, in der Regel bewegen sich die sehr, sehr häufig bei so größeren Unternehmen, die dann auch schon 10, 20, 30 Mitarbeiter haben, aber trotzdem sind dann die EBIT-Faktoren so zwischen 0,5 und 3 bis 4. Und nicht 13,75, weil es immer noch eine starke Personengebundenheit, Personenmarke gibt. Also alles, was im Dienstleistungsbereich ist, alles, was in Personenmarken ist, Content Creation, Agenturen und so weiter. Geschäftsmodelle, die losgelöst von der Person funktionieren, E-Commerce, Software, Apps, SaaS, da sind in der Regel schon höhere Werte zu erwarten, weil da die Person, die da ganz da hinten steht, nicht ganz so entscheidend ist.
Okay. Also vereinfacht gesagt, wer muss Wegzugssteuer zahlen? Anteil einer zum Beispiel GmbH oder deutschen Firma und Geschäftsmodell größtenteils unabhängig von der Person und oder Gewinn größer 180.000.
Genau, dann würde ich immer genauer hinschauen.
Alles klar, super. Wer noch?
Ja, und das ist der viel, viel häufigere Fall. Ja. Und jetzt hatten wir ja gerade nur Kapitalgesellschaften.
Ja.
Und vielleicht da ganz kurz Exkurs, was ich am allerliebsten mache, wenn da eine GmbH ist, um dieser Wegzugsbesteuerung aus dem Weg zu gehen, weil die einem mit Doppelbesteuerung ganz schön auf die Füße fallen kann. Das kann sehr komplex werden, wenn du dann liquidierst nach der Auswanderung. Ich hätte die gerne immer vorher in eine Personengesellschaft Einzelunternehmen umgewandelt. Das kannst du relativ problemlos machen, musst du dich aber sorgfältig zu beraten lassen, weil da ein paar Haftungsrisiken mit bei sind. Aber dann hast du zu dem Zeitpunkt, zu dem du gehst, keine komplexe juristische Kapitalgesellschaft, Trennungsprinzip, sondern ein Einzelunternehmen bist du. Eine Personengesellschaft GbR bist du und der andere Gesellschafter. Und die kannst du innerhalb von einem Tag zumachen. Das heißt, und das ist mein liebster Fall, dass wir das schon vorher umwandeln. Mhm. Dann gehen wir der Wegzugsbesteuerung, die wir gerade hatten, schon mal aus dem Weg. Mhm. Und dann sind wir am Stichtag deiner Auswanderung und dann wanderst du als natürliche Person aus und wir nehmen dein Unternehmen mit. Auch da, das geht nicht immer. Mhm. Es gibt viele gute Gründe, warum ein Unternehmen in Deutschland bleibt und du als Unternehmer ins Ausland geht. Auch das ist umsetzbar, ist halt eine Stufe komplexer. Und du hast weiterhin mit dem deutschen Finanzamt deine Geschäftsbeziehung, die du eventuell nicht mehr unbedingt wünschst. Aber ich rate in allen Fällen, in denen es geht, dass du sagst, ich brauche das deutsche Unternehmen nicht mehr. Nimm es mit. Mhm. Nimm es mit ins Ausland, weil dann hast du einfach in Deutschland einen Cut und hast im Ausland, da lebst du, da hast du dein Unternehmen und dann hast du nur noch dort mit dem Finanzamt zu tun. Und dann musst du einfach nur im Jahr der Auswanderung einmal den sauberen Cut in Deutschland machen. Mhm. Und da passiert ja auch Folgendes. Wenn wir dieses Unternehmen mitnehmen, das besteht ja aus Funktionen, Marketing, Vertrieb, Fulfillment, HR, das ist ja wirklich das lebende Unternehmen und das spielt keine Rolle, ob das jetzt ein Einzelunternehmen ist, ob das eine GbR ist oder ob das innerhalb der GmbH ist, der Geschäftsbetrieb, weil wir haben, im ersten Punkt haben wir über die Person, die Anteile an der GmbH hat. Im zweiten, jetzt sprechen wir davon, was in der GmbH passiert. Und das ist das Gleiche, was im Einzelunternehmen in der GbR passiert. Und das nimmst du mit. Und das Ganze schimpft sich Funktionsverlagerung, hört sich ganz sperrig an, weil der Gesetzgeber sagt, ja, es reicht mir schon, wenn du nur einen Teil des Unternehmens verlagerst, also nur die Marketingfunktion oder nur die Einkaufsfunktion, nur die Vertriebsfunktion. In der Regel, bei einer Auswanderung mit KMU, verlagern wir in 70% alles, also sehr trivial, dass wir klar sagen, ein Bündel aus Funktionen ist ein ganzes Unternehmen, Unternehmensverlagerung, und dann müssen wir das auch bewerten. Die Bewertungsfrage haben wir gerade schon geklärt, weil es ist genau der gleiche Thematik, der Steuersatz ist höher. Beim Einzelunternehmen bis zu 45%. Bei der GmbH natürlich nur die 30% Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, die du auf der GmbH-Ebene zahlst, aber wir haben ja auch gerade gelernt, als Unternehmer hast du ja auch schon 28% gezahlt. In der Summe ist es dann mehr oder weniger das Gleiche auf beiden Ebenen wie beim Einzelunternehmen GbR. Und um auch da wieder auf mein Best Case zu gehen, wenn wir schon aus der GmbH raus sind, im Einzelunternehmen drin sind, die Steuer ist die gleiche, nur ich habe die Firma halt dann direkt weg, wenn ich verlagere. Und das ist, das kann, wenn man es als Unterform von der Funktionsverlagerung, reden wir von einer Entstrickung, können wir auch gleich nochmal definieren. Aber es geht darum, du verlagerst dein ganzes Unternehmen. Du hast bisher dafür, für deine 100.000 Euro Gewinn in Deutschland Steuern gezahlt. In Deutschland zieht ab morgen, sitzt du im Ausland, hast dein Auslandsunternehmen, keine Steuer mehr darauf. Und das darfst du dir als Merksatz merken. Immer dann, wenn Deutschland das Besteuerungsrecht an unternehmerischen Werten verliert, gibt es lückenlos Normen, die dann eine Einmalbesteuerung vorsehen. Also quasi eine, statt dass du jetzt die nächsten 10, 20 Jahre die 100.000 in Deutschland versteuerst, möchte Deutschland einmal deine Steuer für die nächsten 10, 20 Jahre jetzt haben und sagen, das ist der Preis, dass du gehst. Und da sind wir wieder bei der Bewertung. Und wenn wir die, wie wir es gerade schon mal durchdekliniert haben, auf minimieren können, auf null kriegen, dann ist das eine Win-Win-Situation für dich als Unternehmer, weil du lieber einmal eine sehr geringe oder eventuell eben auch keine Steuer zahlst und dann im Ausland eben viel weniger Steuern zahlst. Es kann eben, wie gesagt, auch sein, also ab gewissen Fällen muss man es sich einfach anschauen. Hm. Und ich zahle ja lieber einmal 100.000 Euro Steuer und verkaufe dann in 5 Jahren meine GmbH steuerfrei und spare in den 5 Jahren später, weil dann die Bewertung steigt und so weiter, 200.000 Euro Steuer gegenüber dem Fall in Deutschland. Also das ist ein Investment-Case. Ich zahle einmal Steuern und spare viel, viel mehr Steuern im Ausland. Mhm. Oder ich kriege die Steuer auf null, dann ist der Investment-Case halt sehr trivial zu rechnen. Aber das ist, glaube ich, nochmal abschließend ganz, ganz wichtig zu verstehen. Jeder und auch ein Selbstständiger ist ein Unternehmer. Du bist Einzelunternehmer, wenn du selbstständig bist. Du hast nur keine gewerblichen Einkünfte, sondern selbstständige Einkünfte. Fällt unter diese Norm. Mhm. Formell. Ob materiell am Ende Steuer steht, muss man sich dann immer im Einzelfall anschauen. Und das ist eben ganz wichtig zu verstehen, dass wir neben dieser Wegzugsbesteuerung noch dieses Thema Funktionsverlagerung in Streckung haben.
Okay, also das heißt, wenn ich als Person auswandere, fällt per Definition erstmal Wegzugssteuer an. Vielleicht kann man die auf null kriegen und so weiter, aber auf jeden Fall ist es ein Case dafür. Wenn das Unternehmen auswandert, in welcher Form auch immer, auch.
Ja.
Egal wer, also im Endeffekt ist es, keine Ahnung, wie als Sklave, ich muss mich freikaufen. Also ich, in jedem Fall muss ich, das ist ein bisschen ein drastisches Beispiel, aber in jedem Fall muss ich mich quasi freikaufen oder zumindest mich damit auseinandersetzen, ob ich mich freikaufen muss, so nach dem Motto. Ne? Aber sobald irgendjemand geht, Wegzugssteuer.
Ich versuche ein einfaches Bild.
Ja.
Der Unternehmer ist der Sklave.
Ja.
Der Sklave war 10 Jahre in Deutschland und hat eine wundervolle Skulptur gebaut, über die 10 Jahre, aus Gold. Jedes Jahr ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Dann hat er jetzt diese Skulptur, die jetzt 100.000 Euro wert ist in unserem Beispiel. Und wenn er auswandert, packt er die Skulptur in seinen Koffer, wandert aus und ist dann im Ausland. Und ein Jahr später verkauft er die Skulptur in Deutschland, im Ausland für 100.000 Euro. Darf Deutschland nicht besteuern. Das heißt, in dem Moment, wo die Skulptur über die Grenze geht, sagt Deutschland, ab jetzt dürfen wir, falls du die irgendwann mal verkaufen solltest, diese Skulptur nicht mehr besteuern. Die hast du aber in Deutschland gebaut. Also, und dann wird es natürlich komplex in der Praxis, weil wir haben keinen Wert, wir haben keinen Börsenpreis für diese Skulptur. Wenn du jetzt 50% Anteilseigner an BMW, dann haben wir einen Börsenkurs. Dann ist relativ der Weg trivial, dann ist deine Auswanderung höchst komplex, weil wir da von Milliardensteuern sprechen. Mhm. Aber die bauen dann andere Strukturen. Aber wenn diese Skulptur einfach Deutschland verlässt und du könntest sie ja auch jetzt für 100.000 in Deutschland verkaufen, und dann greift es einfach. Und so kann man das, so ist es natürlich auch zu rechtfertigen, weil dieser Wert in Deutschland erschaffen wurde und eventuell und bisher nicht versteuert wurde. Wir reden hier im Fachjargon auch von stillen Reserven, still, weil bisher nie Steuer drauf gezahlt wurde. Unrealisierte Gewinne, unrealisierte Veräußerungsgewinne, unrealisiertes Vermögen, das geschaffen wurde, was einfach ins Ausland transferiert wird und das mag der Gesetzgeber natürlich nicht. Und in vielen Fällen sind diese Regelungen, oder was heißt in allen Fällen, in jede einzelne von diesen Regelungen ist halt leider in der Praxis so krass überschießend gebaut, dass es halt, also ich sag mal, von der Grundidee macht Sinn, von der Umsetzung ist halt 50% Bullshit. Schießt einfach voll drüber hinausgeschossen und dadurch kommt dieses Gefühl bei den Unternehmern, ich kann Deutschland nicht verlassen.
Okay, und das heißt, und deswegen ist es dann auch so, es geht darum, dass du hast dir was aufgebaut, du kannst es dann im Ausland verkaufen, wenn du es aber hier aufgebaut hast, wollen wir auch Steuern dafür. Und deswegen, wenn du es gar nicht verkaufen könntest, weil es an deiner Person hängt, ist dann in der Regel, kann man die Steuer auch auf null senken, weil du kannst es nicht verkaufen, du hast quasi nichts aufgebaut, wo du
das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, in der Praxis ist es halt dann wirklich, dass man die Argumente so substituiert, zusammensetzt, so stichhaltig baut, dass es auch ein Wirtschaftsleihe, der ja ein Finanzbeamter ist, der ja vom Wirtschaftsleben relativ wenig Praxiserfahrung hat, auch nachvollziehen kann, dass der da deine Story liest, deine Dokumentation liest, deine Argumentation liest und sagt, okay, ich verstehe, warum dieses Unternehmen wenig Wert haben dürfte. Mhm. Und da muss man halt, und letztendlich, das ist der Punkt ist da dann, wie tief gehst du rein, ist so ein bisschen Risikoabwägung. Umso mehr Geld du investierst, umso niedriger ist dein Risiko, dass das Finanzamt dir auf die Finger haut. Und wenn du halt nichts machst oder halt einfach nur eine Serviette vollkritzelst und draufschreibst, Unternehmenswert null, dann, und das ist das Problem, was wir im internationalen Steuerrecht haben mit Auslandssachverhalten, das Finanzamt als Beweislastumkehr, weil Finanzamt kann im Ausland nicht mehr so prüfen wie im Inland. Das heißt, du bist in der Pflicht, Sachen zu beweisen. Und wenn du es aber proaktiv nicht machst, dürfen die schätzen. Und dann würde in unserem Beispiel der halt hingehen und sagen, ja, 100.000 Gewinn, 13,75, 1,3 Millionen plus Gewinn, Wert, Steuer drauf. Und das dann wegzukriegen in der Praxis ist halt wahnsinnig schwierig. Deswegen immer die Empfehlung, zumindest ein Mindestmaß an Dokumentation und Argumentation zu erstellen. Nicht im Finanzamt schicken, ist für dich erstmal selber, die sollen selber da erstmal ein bisschen arbeiten und auf die Idee kommen, Fragen zu stellen. Aber sobald die Fragen stellen, hier hast du meine Dokumentation und wenn du natürlich jemanden beauftragst, einen Gutachter, der dir eine 100-Seiten-Dokumentation schreibt, dann sagt sich der Finanzbeamte, lese ich das? Vielleicht gehe ich dagegen vor. Vielleicht, nur wenn ich irgendwie stichhaltig einfache Anknüpfungspunkte habe. Und das ist natürlich, jetzt kommen wir direkt zu Steuergerechtigkeit, weil wir haben in Deutschland keinerlei Steuergerechtigkeit, weil derjenige, der sich dieses Gutachten für 100, mit 100 Seiten leisten mag, leisten kann, der hat einen riesen Vorteil gegenüber demjenigen, der halt viel kleinerer Fall ist und eher wenig in Beratung und so weiter investieren möchte, sich keine Horde Steuerberater hinter sich stellt, wenn es in die Diskussion mit dem Finanzamt geht. Aber auch der sollte halt zumindest so eine rudimentäre Dokumentation machen. Also es hängt dann, wie gesagt, auch von der Größe des Falls ab, von dem Gewinn, von dem potenziellen Wert, der in deinem Unternehmen stecken könnte.
Okay, lass uns mal weiterschauen. Wer muss zahlen? Eine natürliche Person, die Anteile hat und auswandert? Und jedes Unternehmen, jede Unternehmensfunktion, die das Land quasi verlässt. Oder zumindest danach gucken, ne? So, ja. So.
Da vielleicht auch, woher kommt das? Also, das ist auch schon ganz, ganz alt, diese Regelung. Mhm. Aber so formalisiert, dass wir sie jetzt ins Außensteuergesetz geschrieben haben, ist unter anderem damals passiert, als BenQ von Siemens die Mobile-Sparte gekauft hat und dann einfach. Und ja, wir produzieren weiter Handys in Deutschland und so weiter. Und sich dann aber ein Jahr später oder wie das war, sehr schnell überlegt haben, nee, wir verlagern alles nach Südkorea. Mhm. Und dann der deutsche Gesetzgeber so ein bisschen, es gab schon Möglichkeiten, aber nicht so exzessive Möglichkeiten, um da wirklich zu sagen, da kriegen wir jetzt aber nochmal ein ordentliches Stück vom Kuchen, wenn ihr schon die Arbeitsplätze mitnimmt. Eigentlich geht es darum, wenn BMW in München das Werk schließt und zukünftig nur noch in Rumänien Autos baut. Mhm. Aber mitgehangen, mitgefangen, auch der kleinste Einzelunternehmer, der von Deutschland nach Österreich auswandert, fällt unter diese Regelung. Damit meine ich, dieses vollkommen übers Ziel hinausgeschossen. Und das sehen die nicht in Berlin. Das sehen die nicht. Die sehen nicht diese Mittelschicht in Deutschland, diese kleinmittleren Unternehmer, die eigentlich alles zusammenhalten, weil die nicht diese Lobby haben wie Großkonzerne, Vermögenden oder halt die Arbeitnehmer. Ich meine, da gibt es Gewerkschaften und so weiter. Das ist einfach so diese Mittelschicht und deswegen verlassen ja auch so viele Deutschland, weil du nicht mehr gesehen wirst.
Ja. Ja, das ist ja für mich auch so irgendwie das deutsche Mindset, gell? Ich kann tatsächlich sogar verstehen, dass man sagt, du hast das hier alles gebaut und Ding und dann wäre das irgendwie fair. Also, ob ich es jetzt selber fair finde, ist das andere. So, ich kann den Gedankengang zumindest nachvollziehen. Und das, so geht es mir tatsächlich oft, gerade bei deutschen Regelungen. Die Intention kann ich durchaus nachvollziehen. Jetzt gibt es den Spruch, das Gegenteil von gut gemacht ist gut gemeint. Und ich habe den Eindruck, wir schießen jedes Mal so übers Ziel hinaus. Irgendwo läuft eine Sache schief und dann müssen wir alle mit einer Regel bestrafen, damit es einmal trotzdem schief läuft, aber dann haben wir zumindest was gemacht. Und dann machen wir es immer komplexer und komplexer und für alle schwieriger. Und es wird nicht besser. Ne? Gut, okay, zurück zum Thema. Wer muss noch vielleicht Wegzugssteuer zahlen?
Ja, zwei Fälle noch. Ich mache noch den Unterfall zur Funktionsverlagerung, weil das auch vielen Steuerberatern fällt das eher auf als die Funktionsverlagerung. Die wenigsten Steuerberater sind halt tagtäglich im ASDG und so weiter unterwegs. Das nennt sich Entstrickung. Entstrickung ist nichts anderes. Das kann auch innerdeutsch passieren, wenn du einfach, ich sag mal, wir haben hier eine App gebaut mit unserem Unternehmen, die wirft 10.000 Euro im Monat ab als Gewinn und wir bewerten jetzt einfach mal auf 100.000. Und ich kann ja auch einfach als deutsches Einzelunternehmen, als deutsche GmbH sagen, diese App habe ich jetzt gebaut, die läuft, die ist 100.000 wert, die verkaufe ich dir jetzt. Und entsprechend kann ich nur singulär, da geht es jetzt nicht mehr um das ganze Unternehmen, da geht es nicht mehr um einzelne Funktionen, da geht es nur noch um einzelne Wirtschaftsgüter. Ich kann singulär diese App aus dem Unternehmen herausnehmen und zum Beispiel in meine Zypern Limited einlegen. Das wäre dann eine Entstrickung. Da sind wir aber am Ende des Tages nur in einem anderen Gesetz. Und du merkst schon, dass dieser kleine isolierte Fall sehr, sehr selten bei einer Auswanderung relevant sein dürfte, weil wir eigentlich immer diesen großen, kompletten Fall haben, wo die App plus alles andere, was eben noch dazugehört, ins Ausland geht. Und entsprechend sind wir eigentlich immer in der Funktionsverlagerung. Mhm. Selbst wenn in Deutschland dann noch die Mitarbeiter zurückbleiben, das Vertriebsteam zurückbleibt, aber der Rest ins Ausland geht, ist auch immer eine Funktionsverlagerung. Ja. Also deswegen nur der Vollständigkeit halber, um einfach mal den Begriff Entstrickung definiert zu haben. Mhm. Entstrickung sind einzelne Wirtschaftsgüter, Funktionsverlagerung ist das ganze Unternehmen.
Ja.
Und dann gibt's.
Und wieder geht ein Teil oder das ganze Unternehmen, also von der Logik her ist wieder eigentlich dasselbe.
Genau.
Ne? Entweder wieder, der Mensch geht, der Anteile hat oder Unternehmen oder Unternehmensteile
genau.
gehen.
Ganz genau, genau. Und dann gibt es noch eine dritte Wegzugssteuer, die ist neu. Die wurde vor, ich meine, 1,5 Jahren eingeführt. Das ist krass, die Entstehungsgeschichte. Kann ich ja gleich noch zu sagen, die geht. Aber grundsätzlich geht es darum, dass du ETFs hast, Fondsanteile hast, die Anschaffungskosten 500.000 Euro überschreiten. Also es geht auch, da dürfte es nicht ganz so viele Fälle geben, aber das kann auch schon mal den Unternehmer betreffen, der einfach sagt, okay, und das ist ja auch meine persönliche Empfehlung, ich fokussiere mich auf mein Unternehmen und meine Altersvorsorge, meine Ansparen möchte ich möglichst simpel machen, möglichst smart machen, möglichst lazy machen, also spare ich in ETFs, breit gestreut und ich mache es mir super einfach, ich nehme einfach MSCI World
und das kommt.
Einen einzigen ETF und bespare den über 10, 20 Jahre. Da bin ich schnell bei 500.000 Anschaffungskosten.
Mhm.
Und also wenn du diese Schwelle gerissen hast, dann zahlst du darauf genauso Wegzugsbesteuerung, wie wir in Case 1 hatten, weil die dann darüber faktisch simulieren, dass du so viel Anschaffungskosten an diesem ETF hast, dass dir faktisch 1% an den Unternehmen da drin gehört, was ziemlicher Quatsch ist. Aber so leiten die es halt ab. Also das ist jetzt mal sehr vereinfacht. Dazu auch als Gedanke, in Österreich kannst du nur eine einzige Aktie haben. Die hast du für 100 Euro gekauft, die ist jetzt 200 Euro wert. Ziemlich trivial von der Bewertung. Mhm. Dann fallen auf diese 100 Euro Wertzuwachs, die du aber noch nicht realisiert hast, auch in Österreich schon Wegzugssteuern, Wegzugsbesteuerung. Haben wir in Deutschland noch nicht. Aber aktuell ist die Schwelle bei 500.000. Wo kam diese Regelung her? In ganz großen Fällen, und da merken wir auch mal wieder, unsere Ungerechtigkeit im deutschen Steuersystem, du kannst als Privatperson so einen Fonds bauen. Und dann kannst du da einfach deine ganzen Multimillionen GmbH-Anteile in diesen Fonds einlegen. Hm. Und dann hat es vor dem Gesetz, hattest du keine Anteile an einer Kapitalgesellschaft. Du hattest Anteile in ETF, keine Wegzugsbesteuerung. Und das haben die natürlich dann auch
irgendwann... Das war also ein Weg, um das zu umgehen quasi.
Yes, und den haben sie halt darüber geschlossen. 500.000 ist relativ viel, aber ich glaube, in der Praxis wird es immer... Also wir haben immer wieder Fälle, wo jemand zu unbedarft reinrutscht, weil das Krasse ist, wie dieses Gesetz entstanden ist. Das stand meines Wissens nicht in diesen Vorprozessen, wie Gesetze gemacht werden. Das kam erst im allerletzten Schritt rein, bevor es dann Bundestag, Bundesrat geht und so weiter. Und das ist faktisch bekannt geworden... Ich meine, es war so um den 10.12. Dezember und in Kraft getreten am 31.12. Also du hattest, wenn du betroffen warst, hattest du, wenn du es überhaupt mitgekriegt hast, keine 3 Wochen Zeit, darauf zu reagieren. Und das ist natürlich das, was wir, also das macht einen schon Gedanken, dass man, wenn man da drauf schaut, das kann ratzfatz gehen. Und jetzt ist da ja schon eine Regelung, zumindest für ETFs und Fonds. Und die meisten werden ja wahrscheinlich nicht Stockpicking und so weiter machen und gut, kann man mal machen, verbrennt man sich 15 Mal die Finger und dann hat man es irgendwann gelernt. Und dann wird man zumindest einen Großteil eher in Smart investieren. Und es kann sein, dass die das Mitte Dezember diesen Jahres auf 250.000 senken. Auf 50.000. Mhm. Und da gibt es dann, da gibt es keinen Bestandsschutz oder irgendwie sowas. Und das finde ich so krass an dieser Änderung. Das kann sein, dass sie das ausweiten auf Aktien oder sowas. Und dann eben aus dieser 1%-Regelung, die wir jetzt haben, dass du mindestens 1% haben musst, eben nochmal erweitern um einen Absolutbetrag Richtung Anschaffungskosten und so weiter. Und das ist, obwohl es eher so als dritte Form nur so ein, aktuell noch, so eine Randerscheinung ist, ist es halt das, wo man auch schon ein bisschen drauf schauen muss. Das sind so die Entwicklungen, die wir halt die letzten Jahre haben. Auch da, ich verstehe es ein Stück weit, weil das ist natürlich als Aktieninvestor, es gibt nur ganz wenige Loopholes, wo es keine Wegzugsteuern gibt und wo du wirklich die Auswanderung signifikant für eine steuerfreie oder steuersmarte Strategie machen kannst. Das kannst du bei zum Beispiel Betriebsrenten, wenn du die mit einer Einmalzahlung auszahlen lassen kannst. Da gibt es ja auch Optionen. Da teilweise, wenn du ganz lange irgendwo in der Betriebsrente eingezahlt hast, dann kriegst du da im Zweifel eine 500.000 Auszahlung. Mhm. Lieber einmal im Ausland 5% zahlen, als in Deutschland wie viel auch immer.
Ja.
Und bei Aktien ist es auch so. Du kannst, wenn du eben diese eine Regelung, die wir gerade besprechen, vermeidest, als Privatperson, als Investor, sagst, ich könnte jetzt meinen ganzen Aktienbestand verkaufen, mache ich 100.000 Euro Gewinn, zahle ich 26.000 Euro Steuer oder ich gehe für ein Jahr nach Zypern, Malta und verkaufe es da steuerfrei und dann komme ich wieder nach Deutschland zurück. Habe ich ein cooles Jahr im Ausland verbracht, habe 26.000 Euro Steuern gespart.
Ja.
Im Zweifel halt noch viel mehr. Natürlich gibt es dann, also die Fälle, die wir dann in der Beratung haben, die sind dann natürlich noch eine Stufe größer. Das sind so diese kleinen Fälle, die halt eigentlich noch nicht geschlossen sind vom Gesetzgeber. Da darf man halt auch damit, also ich würde damit rechnen. Und irgendwo würde ich es auch, es ist auch eine Konsequenz, wenn ich schon den ganzen Unternehmern so hart auf die Finger haue, dann haue ich halt auch mal den Aktieninvestoren auf die Finger. Also das vielleicht da auch mitnehmen, das kann schnell gehen, dass da Regelungen geändert werden.
Mhm. Und was ist da, ich habe gesagt, hier das Gegenteil von gut gemacht ist gut gemeint. Ich verstehe das irgendwie bei der Wegzugssteuer für Unternehmen, dass man sagt, du hast das Unternehmen hier aufgebaut und so weiter, ne? So mit den Ressourcen, die in Deutschland eben sind und so. Okay, kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Aber ich habe mir ein ETF gekauft von meinem schon als Unternehmer schon zigfach versteuerten Gehalt. Was soll denn der Scheiß bitte? Also ich habe verstanden, wie die Geschichte ist, aber wo ist denn da bitte die Rechtfertigung?
Die Rechtfertigung ist, wenn du es jetzt in Deutschland verkaufen würdest, würdest du die gleiche Steuer zahlen. der Knackpunkt ist ein Stück weit. Und da darf man sich ja dann schon auch die Frage stellen, ob wir jetzt noch ob wir da nicht schon verfassungswidrig oder europarechtswidrig unterwegs sind, vor allem wenn wir innerhalb Europas auswandern. Der Knackpunkt ist, wenn ich da jetzt für 100.000, oder ich muss ja 500.000, wenn ich da jetzt für 500.000 ETFs gekauft habe, und die sind jetzt 1 Million wert, dann kann ja passieren, dass ich auf 500.000 Euro Veräußerungs- oder fiktiven Veräußerungsgewinn meine Steuer zahle. Dürfte ja dann so 110.000 Euro oder sowas sein. Nee, 140.000 Euro. Und dann verkaufe ich die tatsächlich, wenn es irgendwann in die Situation geht, dass ich das Geld haben möchte, in 10 Jahren. Und dann sind die nur noch 600.000 wert. Dann habe ich ja einen Verlust gemacht, weil die Steuer ja höher ist als die 100.000 Gewinn, der noch da ist. Also gut gemacht wäre, dass man den Wert festschreibt, keine Steuer erhöht, weil du hast keinen Cent bekommen, wo solltest du das herholen? Du musst es irgendwie finanzieren.
Ja.
Verkaufst du irgendwas anderes? Oder das ist ja wirklich, also wird dir Geld abgenommen, ohne dass dir Zufluss besteht. Und wenn du dann diesen echten Exit hast, in 10 Jahren, dann schauen wir hin und sagen, okay, so und so war der Verlauf. Deutschland kriegt den und den Anteil und das, im Ausland zahlst du den und den Anteil. Im Ausland eventuell hat dann richtig gemacht, steuerfrei. Das wäre noch gut gemacht. Aber dann sind wir halt auch am Ende des Tages, also natürlich in einer brutalen Überregulierung, was halt echt keinen Spaß mehr hat. Weil dann, was fangen die dann wieder an? Meldepflichten. Dann wirst du wieder jedes Jahr melden wo du lebst und ob du die Anteile noch hast und was die wert sind und Gedöns und Gedanz. Also das ist natürlich halt irgendwo immer das Thema. Also wenn man versucht, mit dem Gesetzgeber dann so ein bisschen auch Verständnis aufzubauen, dann ist das so ein bisschen dieses Vollzugsthema. Dann sitzt die Person irgendwo im Ausland und eventuell verlagert die ihre ETFs dann noch von ihrem deutschen Depot auf Interactive Brokers in USA oder irgendeine Schweizer Bank, oder dann kriege ich als Deutscher das Finanzamt noch nicht mal mit, dass der verkauft hat und so weiter, und werde niemals in die Vollzugssituation kommen, um dann diese 10 Jahre später meinen Steueranteil zu kriegen, außer der Mensch ist fair und macht's einfach.
Und dann muss ich natürlich wieder alle kontrollieren und allen auf gut Deutsch auf den Sack gehen, ne? Weil irgendjemand das ja natürlich missbrauchen könnte, das dann unfair wäre. Okay, gut. Ich krieg nur Puls, ja. Du hast jetzt noch ein Thema angesprochen. Du hast gesagt EU. Soweit ich irgendwie im Kopf habe, gibt es ja dieses Freizügigkeitsprinzip oder wie das heißt in der EU. Ja. Das heißt, ich darf innerhalb der EU, dürfen sich Personen und Waren und so frei bewegen. Jetzt steht das dem aus meiner Sicht ja irgendwie im Weg. Wenn ich jetzt innerhalb der EU auswandere, und ich muss dann irgendwie lauter Steuern zahlen, dann bin ich ja doch nicht allzu freizügig. Also ist das, gibt es da irgendwie einen Weg, darum rumzukommen, oder ist das irrelevant?
Also wir reden von der Niederlassungsfreiheit als EU-Grundrecht, und in meinen Augen ist das ein hohler Zahl. Weil, also erstmal sind die EU-Länder wurden verpflichtet, wir reden jetzt von dem ersten Szenario, wir hatten Wegzugsbesteuerung. Erstmal sind die EU-Länder verpflichtet worden, dass jeder eine Wegzugsbesteuerung einführt. Jedes Land. Auch Zypern. Echt? Nur ist halt die Steuer darauf null. Von daher.
Sie haben sie eingeführt und null.
Das klingt nach Zypern. Also ein Exit-Tax gibt es in jedem EU-Land. Okay. Aber die wirkt sich halt dann anhand des Steuersatzes aus. Und was sie dabei aber nicht gemacht haben, ist das Ganze auch vom Regelungsinhalt zu harmonisieren. Und aktuell hast du keine Möglichkeit, die Wegzugsbesteuerung, so in dem, was ich auch gerade gut gemacht, du zahlst die Steuer dann, wenn irgendwann auch ein Exit-Case eintritt und du Geld kriegst. Das ist aktuell nicht vorgesehen im Gesetz. Und deswegen, und das war aber in der alten Regelung enthalten, und daher kommt es so ein Stück weit, und es gibt auch ein Urteil in Bezug auf eine Auswanderung in die Schweiz. Und mit der Schweiz gibt es eine ähnliche Regelung wie die Niederlassungsfreiheit in der EU, wo dieser deutsche Steuerpflichtige auch die zinslose Unendlichkeitsstundung bekommen hat. Das war aber vor der Gesetzesänderung. Und unter anderem aufgrund dieses Urteils ging der Gesetzgeber halt hin und hat gesagt, naja, das kriegen jetzt nicht alle, also auch Non-EU-Auswanderung, zinslose Unendlichkeitsstundung, sonst kriegt keiner mehr. Und deswegen gibt es das gerade nicht. Aber das ist ein Punkt, wo wir davon ausgehen, dass es demnächst Verfahren gibt, dass es von EuGH gibt und dass der deutsche Gesetzgeber da einen auf die Finger kriegt. Hoffentlich. Sehr, sehr wahrscheinlich. Das Problem ist nur, wir haben jetzt die aktuelle Gesetzlage, mit der müssen wir arbeiten. Hm. Und es wird 3, 4, 5 Jahre sicherlich noch brauchen, bis es mal von EuGH geht. Und du möchtest ja nicht derjenige sein, der das alles durchfechtet. Und vor allem ist das große Problem immer diese Rechtsunsicherheit. Hm. Und faktisch ist das tatsächlich für die Gesamt-EU ein Standortnachteil. Signifikant. Hm. Weil ich meine, USA, noch größerer Wirtschaftsraum oder weiß ich, nee, gar nicht. EU ist sogar größer, zumindest was die Einwohner betrifft.
Ja,
Einwohner. Je nachdem, welchen Framer auch setzt. Mhm. In den USA kannst du relativ gut die States wechseln, aber dass du das in der EU kannst, ist ein Witz. Also da gibt es noch andere Probleme, Geschäftsleitung, Gehalt, Sozialversicherung und so weiter. Es ist albern. Aber da sind wir wieder an einem anderen Thema. Da müssen wir jetzt auf Steuerethik, Steuermoral gehen und so weiter. Da brauche ich eine separate Folgenstaffel.
Wahrscheinlich irgendwie per Whisky oder so.
Okay. Ja, aber um deine Frage nochmal zu beantworten. Ja. Stand heute macht das für den normalen Unternehmer keinen Sinn, sich jetzt darauf zu berufen, zu erwarten, dass es da jetzt zeitnah eine Änderung gibt, eine Erleichterung gibt, sondern wir müssen mit dem arbeiten, was da ist.
Sollte eigentlich passieren, aber kann noch dauern.
Ja, aber das ist nicht planbar, das dauert viel zu lange und es gibt nur Scherer rein, wenn Finanzamt geben.
Okay. Gut. Wegzugssteuer. Ich habe schon wieder Puls.
Genau. Und zu den beiden, also letztendlich, das sind die drei entscheidenden Themen.
Ja.
Der Punkt Wegzugsbesteuerung. Und der Punkt Funktionsverlagerung und Strickung, da würde ich vorschlagen, machen wir separate Folgen, weil da können wir mal sehr tief reingehen. Mhm. Das kann dann auch der Hörer, der dann wirklich davon betroffen ist, sich das mal genau anschauen, weil es gibt natürlich Lösungen. Wie gesagt, ich kann nur betonen, wir haben noch für jeden Fall eine Lösung gefunden, die eben nicht steuerlich das Rückgrat bricht, die auch immer, wenn du dir das richtige Zielland aussuchst, wenn du durch ein anderes Land gehst, wo die Steuer genauso hoch ist, Deutschland, willst du keine Steuern sparen, aber wo du zumindest mal fünfstellig Steuern sparst, auch wenn du den großen Hebel nicht ansetzen kannst. Mhm. Weil, um das vielleicht auch nochmal abschließend zu fassen, weil wir jetzt viel von gesamter Verlagerung geredet haben, ich würde sagen, bei mir, bei uns in der Kanzlei 60-70% der Mandanten immer da, wo es geht, nehmen die Unternehmen mit, Geschäftsbeziehungen mit dem deutschen Finanzamt beendet, dann hast du nach deiner Steuererklärung im Jahr der Auswanderung, hast du dann wirklich Ruhe, wenn du es im Ausland richtig machst. Mhm. Da muss man natürlich auch ein paar Sachen beachten. Und die größeren Unternehmer, ist ja bei mir genauso, ich habe auch noch 2 deutsche GmbHs, wir haben Mitarbeiter in Deutschland und so weiter, ist auch absolut legitim, kannst du auch bauen. Und da wird es dann nochmal eine Stufe, da wird es dann variantenreicher. Da haben wir viel, viel mehr Optionen. Da können wir auf der Klaviatur viel, viel spannendere Spiele spielen, weil da sind wir auch im Game der Großen. Apple, Google und Co. machen es ja nicht anders. Ja. Die haben ihre Headquarter ja nicht umsonst in Genf und Dublin, wo, surprise, die Steuer einfach ein bisschen attraktiver ist und wahrscheinlich auch die Regulatorik ein bisschen attraktiver ist. Teilweise auch Luxemburg mit Amazon und so weiter, wo es aber viel um IP-Verwertung und so weiter geht und nicht in Deutschland, sondern da sind nur noch Vertriebsgesellschaften, da sind vielleicht noch Manufacturing-Einheiten. Das kannst du auch bauen als KMU, wenn du die Substanz hast. Aber das ist im Grunde ist das ja auch immer gleichlaufend damit. Warum behält man ein Unternehmen in Deutschland? Der Hauptgrund sind Mitarbeiter.
Ja.
Der zweite Grund ist Geschäftsmodell. Wenn du eine Produktion, wenn du ein Lager hast, wenn du irgendwie Büro vor Ort hast und so weiter, dann kannst du das auch problemlos behalten. Und der dritte Grund, der ist aber auch in der Praxis, kann ich den meistens entkräften, weil das ist meistens auch nicht wirklich ein Grund, sind die Kunden. Einzige Ausnahme, wo es wirklich wahrscheinlich schon durchaus relevant ist, ist, wenn du öffentliche Aufträge hast, also einen öffentlichen Auftraggeber hast, dann wollen die nur mit deutschen Firmen arbeiten. Mhm. Aber jetzt, weil dein Kunde sagt, oh, weiß ich nicht, ob ich jetzt mit einer Firma, zumindest wenn es in der EU ist, im Ausland arbeiten möchte, das ist in 90% der Fälle niemals ein Problem. Und da empfehle ich immer, sprich mit deinen 2, 3 wichtigsten Kunden, dann kriegst du ein Gefühl dafür, ob die dein Zielland mitmachen. Und auch da ganz ehrlich, ein EU-Land wird immer einfacher sein als Non-EU. Und Non-EU, mal ein bisschen auf die draufschauen, wie es so ein bisschen ist. Dubai geht gerade noch, aber wenn es dann halt Richtung so exotisch wird, Thailand, Bahamas, Seychellen und so weiter, dann werden die meisten dann schon ein Problem kriegen. Da kommen dann auch Steueroasenabwehrgesetz noch in den Raum. Aber das ist nochmal so, um abzuschließen.
Ja.
Die Wegzugsteuern greifen immer, wenn irgendwas von Wert in einem unternehmerischen Kontext Deutschland schon verlässt.
Alles klar. Ich kann die Erfahrung auch übrigens teilen. Ich habe auch die Angst vorher gehabt, was sagen die, wenn ich dann auswandere und bla und keine deutsche Firma mehr und so weiter und so fort. Und in 99% der Fälle war die Reaktion, echt? Alles richtig gemacht. Ja, ist jetzt vielleicht nicht repräsentativ, aber ich glaube repräsentativer, als man denkt.
Ja.
Okay, also ich fasse zusammen. Wenn ich als unternehmerisch tätiger Mensch auswandere, egal ob ich jetzt Anteile habe oder nur solo selbstständig bin, ist es im Endeffekt egal. Es ist erstmal, Wegzugssteuer ist ein Thema. Ich komme erstmal nicht darum rum, mich damit auseinanderzusetzen. Und das ist der eine Fall, ja. Aber die gute Nachricht ist, ich kann die auch auf Null kriegen. Nur ich muss mich leider damit auseinandersetzen.
Ja, bitte.
Das ist der eine Fall. Der zweite Fall ist, ich habe ETFs im Anschaffungswert von mehr als 500.000. Auch dann muss ich mich damit mit auseinandersetzen und da fällt Wegzugssteuer an. Und das, habe ich dich verstanden, könnte sich sogar noch verschärfen.
Also das ist meine Annahme, gell? Ich möchte da jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber ja, als Gesetzgeber ist es ein Low-Hanging Fruits.
Ja, okay, super. Ich muss mich damit auseinandersetzen, aber es gibt Lösungen.
Genau.
Und das für mich noch ein weiteres wichtiges Learning aus dieser Folge ist, es lohnt sich in der Regel. Selbst wenn du Wegzugssteuer zahlen
es
musst.
Es lohnt sich immer, wenn der Steuersatz im Ausland niedriger ist, wo du dann persönlich lebst.
Vielleicht investierst du am Anfang noch ein bisschen mehr, aber du wirst es relativ schnell wieder reinbekommen. Das heißt, um auf meine Eingangsfrage zurückzukommen, ich kann ja nicht auswandern wegen Wegzugssteuer, ist eigentlich Quatsch.
Jeder kann auswandern.
Okay, wunderbar. Wenn du dich fürs Thema Auswandern interessierst und uns unterstützen möchtest, dass mehr Menschen darüber nachdenken und ausgewogene Informationen zu dem Thema bekommen, dann bitte ich dich, lass eine Bewertung da, lass uns einen Kommentar da und ein Like da. Damit unterstützt du unsere Message und das weiter zu verbreiten. Und wenn du noch weitere Fragen hast zum Thema Wegzugssteuern, zum Thema Business aus dem Ausland führen, was auch immer, dann komm in unsere WhatsApp-Community und stell dort deine Fragen, dann bauen wir die in die nächsten Folgen mit ein. Danke dir.